Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und gut gelaunt in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 28. Mai. Der Tag danach war der Tag der Schuldfrage und des Rätselratens. Denn natürlich rätselt die CDU-Führung, wie aus diesen drei doch sehr unterschiedlichen Bauteilen, Upload-Filter, Migrationspakt und Klimakatastrophe, eine politische Bombe dieser Sprengkraft werden könnte. Und natürlich sucht man jetzt nach Schuldigen und ist dabei auf die Sprengmeister von YouTube gestoßen, von denen 70 an der Zahl gegen die Wahl von CDU und SPD aufgerufen haben. Und diese Meinungsäußerung empört Annegret Kramp-Karrenbauer so dermaßen, dass es mal gesagt werden musste, also AKK, einfach raus damit.
Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen 2 Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen.
Eine solche Reaktionsweise nach einer solchen Niederlage ist doppelt verwunderlich und unklug ist sie auch. Erstens, schuld sind die anderen und zweitens, bestreitet sie im Kern das Recht dieser Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich auf YouTube, was ja de facto der Fernsehkanal der unter 50-Jährigen ist, so zu äußern, wie sie es getan haben. Das kann man konservativ, aber vielleicht besser auch reaktionär nennen. Der in der CDU nach wie vor sehr angesehene Michael Spreng, einst Chefredakteur der Bild am Sonntag und danach Wahlkampfmanager von Kanzlerkandidat Edmund Stoiber, ist jetzt der Erste, der gestern Abend bei Hart aber fair offensiv das AKK-Problem der CDU angesprochen hat.
Sie wissen es noch nicht oder wollen es nicht wahrhaben, die CDU bekommt ein massives AKK-Problem. Ja? Denn Frau Kramp-Karrenbauer ist nach meiner Ansicht bei dieser Wahl kein Bonus für die CDU gewesen, sondern ein Malus. Ja? Wenn man sieht, wie sie sich von der Politik von Frau Merkel abgesetzt hat, ja? Wenn man ihre Äußerungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe kennt, ja, die ja sehr reaktionär waren, wenn man ihren missglückten Karnevalsscherz sich vor Augen führt, wenn man jetzt sieht, was sie nach so einer Wahl sagt, ja, sie bekommen ein massives AKK-Problem. Ja? Die Frau wirft die CDU zurück. Und ich kenne viele Leute, zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis, auch durchaus meines Alters, die 2017 CDU gewählt haben und bei dieser Wahl die Grünen.
Unsere Themen heute. Die Europawahl und ihre Folgen für das Machtgefüge und die Postenvergabe in Brüssel. Darüber spreche ich jetzt gleich mit dem Chef der größten politischen Redaktion in der europäischen Hauptstadt, mit Stephen Brown, dem Chef von Politico.
For me, the clear direction is a shrinking centre. Nigel Farage's Brexit Party coming first with the Conservatives fourth is extraordinary. But then Marine Le Pen also doing really well, you know.
Außerdem betrachten wir uns die zwei größten Einzelereignisse, die diesen Europawahlkampf dominiert haben. Da ist das Ibiza-Video in Österreich und das Video des YouTubers Riso, das es der CDU schwer gemacht hat zu gewinnen.
Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinung Politik machen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen die junge Generation einsetzen, wie bei ihrer Politik die letzten Jahrzehnte die Reichen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung die CDU aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstört.
Über die Wirkung solcher Videos und was man dagegen tun kann, darüber habe ich mit dem Politikberater Thomas Hofer aus Österreich gesprochen. Sein Urteil:
In Wahrheit können Sie nur im selben Kanal antworten und versuchen, eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen.
Und wir schalten zu Sophie Schimanski an die Wall Street. Wir sprechen mit ihr über die geplante Großfusion von Fiat Chrysler mit Renault. was dann immerhin den drittgrößten Automobilhersteller der Welt ergeben würde. Und Trump hat Gegner, auch in China, und einer davon sieht aus wie der Chef von Huawei. Der hat sich jetzt in Amerika bei Bloomberg ziemlich wortgewaltig und authentisch zur Wehr gesetzt. Außerdem, wir helfen der EZB bei der Suche nach geeigneten Frauen in Führungspositionen. Europa bebt immer noch, in den Parteizentralen ist keine Ruhe eingekehrt. In Brüssel derweil ist man zur Lieblingsbeschäftigung der dort diensthabenden Funktionäre und Spitzenbeamte übergegangen, zum Personalpoker. Nicht alle spielen mit offenen Karten, aber das verdeckte Spiel gehört in diesem Fall zur Regel einfach dazu. Es geht ja immerhin um drei sehr wichtige Positionen: den EU-Kommissionspräsidenten, den EU-Ratspräsidenten und den Präsidenten der Europäischen Notenbank. Und wie sich das ausbalanciert und wer was bekommt und was begehrt, darüber spreche ich jetzt mit einem der am bestinformiertesten Journalisten in Brüssel, Stephen Brown. Er ist Mitglied der Chefredaktion von Politico Europe und ein echter Europäer ist er auch. Nicht, weil er in London geboren wurde, sondern weil er 7 Sprachen spricht und für Reuters 2 Jahrzehnte aus London, Stockholm, Rom, Berlin, Madrid berichtet hat. Jetzt also Brüssel, wo Stephen Brown die größte politische Redaktion der Stadt leitet. Er kennt alle Kommissare und alle Kommissare kennen ihn. Good morning, Stephen Brown. Good morning to Brussels.
Hello, Gabor. Nice to hear from you.
We have seen so many results all over Europe. The Greens had a big victory here in Germany and in some other smaller countries. On the other hand, we have seen the rise of the populist movement. Where's the clear direction here?
For me, the clear direction is the shrinking center. I think everyone is so keen to say that the populists didn't do as well as they expected that you have to be a bit suspicious of that rhetoric. The expectations for the populist party had been built up so high that, of course, I don't think they could ever reach that point. But I think some of the results, really are that the populists have done pretty well. And especially if you take into account the Brexit factor, Nigel Farage's Brexit party coming first with the Conservatives fourth is extraordinary. But then Marine Le Pen also doing really well, you know.
What does this shrinking center mean for a centrist candidate, especially for the German guy, Manfred Weber?
I think it makes things very difficult for him. I think it means he's going to have to be more willing to compromise, looking for partners as well. I mean, the numbers when you try and do the coalition building are very difficult. So it means that someone like Weber is going to have to take into account much more the wishes and desires of the Liberals or of the Greens. So they're just going to have to be much more willing for compromise than before. And I think they're also going to, there's the horse trading, as we say in English, for the jobs, you know, whether you get the commission job, who gets the parliament job, who gets the council job, is going to be more fierce because they're going to rely more upon these compromises across Europe.
Stephen, in the end, there has to be someone at the top of the commission. What is your guess?
I think we're in for a surprise. Everyone at the moment is coming out in the EPP and defending Weber's right to get the job because they got the most votes. We can already see the formation of a fairly effective potential anti-Weber campaign, the Never Weber group, as we say. I'd be surprised if they didn't come up with a very effective counter to the EPP's campaign and insistence that Weber should get the top job.
Who could be this candidate? Christine Lagarde from the IMF or Michael Barnier, the EU commissioner? What do you think?
Yeah, I personally think that Barnier has got a much stronger chance than Christine Lagarde. But then I think there's also, you know, the Vestager thing. For example, Martin Selmayr had said recently on stage that he would include Margrethe Vestager of the ALDE group. She's commissioner for competition among the people who qualify for the Spitzenkandidat position because she was on the Liberal Party's list. As you know, they didn't present a single figure. They presented a group of Spitzenkandidaten, shall we say. The fact that he sort of acknowledged that was very interesting.
But this could be bad news for all the big corporations here in Germany and all over Europe, because this lady is known for putting a lot of pressure on those big companies. And she is fighting against European champions.
Absolutely. That's what she's built her message on. But at the same event we were at today, people were also talking about the need to, as their interpretation of the message from voters across the EU was about the need also to rein in some of the big corporations and make sure they pay what they called fair taxes. So someone like Vestager would actually respond to what people in Brussels see as some of the questions that are being raised by citizens. So you can see how it might play out well politically, though, of course, not necessarily economically for the European Union, depending on where you are.
Does the French president support her?
Not openly yet. He's been very careful about that yet, but he is obviously not in favor of the classically defined Spitzenkandidat process, so I think it could swing that way. And it's also, you know, let's face it, it would be quite popular with half of the population of Europe if a woman were to take the job. And I personally think that there's a charisma question too. Manfred Weber is a very nice guy, comes across fairly well in very serious debates. But if you want a little bit of charisma in the job to get people interested again in the European Union and to improve those turnout figures, which were, you know, pretty good, then I think Vestager might be an interesting person for that.
Let's take a closer look at the German interests here, Stephen. Has Angela Merkel been playing her cards well?
I don't think so, no. I think, in terms of the campaign, she was almost invisible. She turned up for, I think it was one event in Croatia and then Manfred Weber's final event in Bavaria. That's arguably too little and too late. So I don't think she is playing German cards very well in this one, no. Of course, you know, she will have a lot of influence at the end of the day. She will be in the pictures when there's a dinner summit here, and she will obviously take advantage of that to stand by Weber and give him her support. What happens in the behind closed doors when the negotiations happen, I think might be quite different.
The way ahead looks like a rocky road, as always in Europe, doesn't it?
Otherwise, it wouldn't be any fun, would it?
Thanks, Stephen, for your deep insight. Have a great day.
Thank you very much, Gabor.
Zwei Ereignisse haben diesen Wahlkampf geprägt wie nichts anderes. Und eines dieser Phänomene war die Veröffentlichung des Ibiza-Videos in Österreich, das erst die Regierung von Sebastian Kurz gesprengt hat und gestern dann auch noch den Bundeskanzler stürzte.
Der gegenständliche Antrag ist somit angenommen. Damit hat der österreichische Nationalrat der Bundesregierung das Vertrauen versagt.
Das andere Großereignis war der massive und aggressiv vorgetragene Protest junger Influencer, also junger Menschen auf YouTube, die ein Video gepostet hatten, das von 10 Millionen Nutzern angeschaut wurde. Und bei diesen 10 Millionen waren wohl etliche dabei, die danach keine Lust mehr hatten, die CDU zu wählen.
Wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD.
Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und nach dem wissenschaftlichen Konsens mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört.
Was hat das für die künftige Wahlkampfführung von politischen Parteien und überhaupt für das politische Klima in Europa zu bedeuten? Ist man solchen Videoattacken eigentlich hilflos ausgeliefert oder sollte man sie vielleicht sogar selber organisieren und bei YouTube zur Versendung bringen? Darüber kann man mit niemandem so kompetent sprechen wie mit Professor Thomas Hofer. Der Mann hat Kommunikationswissenschaften und politisches Management in Wien und an der George Washington Universität in Washington studiert. Heute ist er Professor und lehrt an der Universität Wien im Studiengang Public Communications. Und eine Beratungsfirma hat er auch, die keine politischen Parteien, wohl aber Firmen und Verbände berät. Einen schönen guten Morgen nach Wien und wir sind dort verbunden mit Thomas Hofer.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Politikberater und auf Neudeutsch nennt man das Spin-Doktor. Was, Herr Hofer, bitte ist ein Spin-Doktor? Was tut und treibt er?
Ein Spin-Doktor ist in Wahrheit jener in der Politik, für Parteien meistens im Einsatz oder für einzelne Politiker, der versucht, ich sag mal, zugespitzt der Realität einen Dreh zu geben. So nämlich, dass diese Interpretation der Wahrheit sich dann in der Öffentlichkeit auch durchsetzt.
Storytelling nennt man das ja beim Film oder auch im Theater. Und diese Methoden des Geschichtenerzählens, des Narrativs, halten jetzt also auch Einzug in der Politik. Richtig verstanden?
Ganz genau so ist es. Das sehen wir nicht erst seit jetzt. Das gab es natürlich immer schon. Aber mit dieser multimedialen Kanalvielfalt, wie wir sie haben im 21. Jahrhundert, werden natürlich auch die Möglichkeiten ungleich mehr. Und das geht natürlich dann auch, und da wird es problematisch, in Richtung der Manipulation, auch der bewussten Irreführung, der Desinformation der Öffentlichkeit, jedenfalls von Teilöffentlichkeiten. Und das sieht man natürlich auch aktuell in Österreich, aber nicht nur da, wie sich sowas dann auch in der Realität, in der politischen Kommunikation niederschlagen kann.
Und damit sind wir von Österreich direkt, Herr Hofer, in und auf Ibiza gelandet, in jener Villa, in der dieses Video aufgenommen wurde. Wie kann man eigentlich als Politiker sicher sein, dass solche Videos nicht von einem heimlich aufgezeichnet werden? Und wenn sie aufgezeichnet wurden, wie in diesem Fall, wie kann man eigentlich sicher sein, dass sie nicht manipuliert wurden?
Nun, im ersten Fall können Sie gar nicht sicher sein. Das ist tatsächlich etwas, was auch die politische Landschaft nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus verändern wird, nämlich die Möglichkeit, dass da irgendwo was mitläuft. In diesem Fall war es, und das ist vielleicht etwas typisch Österreichisches, leicht operettenhaft, denn das hätten die betroffenen Herren durchaus erkennen können. Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit und ein Problem, dem sich Politiker aller Couleur in Zukunft verstärkt widmen müssen, wie solche Fallen, und in dem Fall war es natürlich auch eine Falle, gestellt werden und wie sie dann vielleicht auch schwer zu entdecken sind.
Hätte man da eigentlich als Politiker anders reagieren können, als die Beteiligten reagiert haben? Hat das tatsächlich eine solche Wucht, die unweigerlich zum Sturz einer Regierung führen musste?
Ich glaube im Endeffekt ja. Natürlich hat sich Kanzler oder nicht mehr Kanzler, nicht lange her, dass er jetzt gerade auch ein Misstrauensvotum ausgesetzt war und das auch erfolgreich war, hat natürlich zwei Möglichkeiten gehabt. Einerseits mit einer veränderten personellen Struktur auf Seiten des Koalitionspartners da die Regierung fortzuführen. Das war auch eine echte Überlegung. Er hat allerdings auf der anderen Seite und die Gefahr für sich gesehen, dass er da einen permanenten Imageschaden auch davonträgt, nicht nur der Koalitionspartner. Und das hat in der Güterabwägung für ihn wohl überwogen, was die Entscheidung betrifft, die Regierung fortzuführen oder eben nicht.
Wir kommen nach Deutschland, Herr Hofer. Hier haben wir es ebenfalls mit einem Video zu tun, ganz anders gelagert. Nicht heimlich aufgenommen, sondern ganz bewusst von einem YouTuber namens Rezo, der mittlerweile 10 und 11 Millionen Mal geshared, hier eine schwere Anklage gegen die beiden großen Parteien erhebt, insbesondere gegen die CDU, und am Ende mit anderen zusammen zur Nichtwahl aufgerufen hat. Was hat es damit auf sich? Ist das auch eine Form des Negative Campaigning, würden Sie sagen? Oder ist das eine Meinungsäußerung, an die wir uns einfach gewöhnen müssen?
Natürlich ist das ein Phänomen, das, glaube ich, zunehmen wird, wo Einzelpersonen, so erfolgreich und geschickt sie kommunizieren mögen, einfach eine ungekannte Wucht in der politischen Kommunikation entwickeln können. Das muss nicht einmal gesteuert sein. Das kann tatsächlich eine authentische Äußerung sein, was jetzt vielleicht in dem Fall schon ein Profi war, aber in Zukunft ist es einfach so, dass jeder nicht mehr nur der Empfänger einer Botschaft ist, sondern auch zum Sender werden kann. Und das verändert die politische Kommunikation gerade radikal.
Aber das ist ja eigentlich gut, Herr Hofer. Das ist ja eigentlich erstmal ein demokratischer Prozess.
Na, grundsätzlich würde ich sogar sagen, dass sozusagen das Internet die Möglichkeit bietet uns tatsächlich eine Kommunikationsrevolution, so wie da auch der Buchdruck eine Revolution war, dass das Ganze, was wir jetzt erleben an Fairnessen, was die sozialen Netzwerke angeht, irgendwie die Kinderkrankheiten dieses Mediums sind.
Die Kommunikation hat ja in diesem Fall hier vor allem deswegen für Aufsehen gesorgt, weil eine Regierungspartei, die ja immerhin den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin in Deutschland stellt, nicht kommunikationsfähig war. Meine Frage an Sie, wie hätte die CDU-Vorsitzende hier reagieren müssen, sollen, nach Bekanntwerden dieses Videos?
In Wahrheit können Sie nur im selben Kanal antworten und versuchen, eine Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Das allerdings haben wenige Parteien kapiert bislang. In Österreich ist man da, jetzt, ich will nicht sagen weiter als vielleicht die CDU, aber die ÖVP, wenn Sie sich das genau anschauen, hat jetzt vor einigen Stunden organisiert so eine Art Flashmob für den jetzt abgewählten, vom Nationalrat abgewählten Kanzler, wo er einfach sich mit seinen Fans zeigt, wo sozusagen die Basis kommuniziert, und zwar für ihn. Sebastian Kurz hat es in Österreich geschafft, in Umgehung eigentlich der klassischen Medien neue Wege zu finden, in die Direktkommunikation zur eigenen Wählerschaft zu treten und diese auch zu mobilisieren, nämlich dann, wenn er sie braucht. Allerdings ist die Vorstellung davon, dass man zu einer Situation zurückkommen könnte, wo eine Bundesregierung, ein Kanzler, eine Kanzlerin kommuniziert, ohne auch hinterfragt zu werden, ohne sofort konterkariert zu werden, Das müssen wir uns abschminken.
Aber hätte das geheißen in diesem Fall, dass Frau Annegret Kramp-Karrenbauer oder vielleicht sogar Angela Merkel selbst sich vor die Kamera gesetzt hätten und vielleicht sogar humorvoll erwidert hätten?
Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und das muss dann schon authentisch sein. Aber das ist natürlich die Herausforderung für klassische Politik. Die kommuniziert klassisch in Kanälen mit einer Sprache, die oft ja sehr kompliziert und nicht wirklich durchdringungsfähig ist. Da ist man oft zu behäbig, da sitzt man am Tanker und hat gegen diese Schnellboote, die dann eben schnell im Wasser sind und wendig sind, kaum eine Chance, wirklich zu reagieren.
Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben, obwohl Sie in diesen Tagen in Österreich ein gefragter Berater sind. Vielen Dank, Herr Hofer.
Sehr gerne. Danke Ihnen.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und damit geht's nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
In den USA war die Börse geschlossen. Es war Memorial Day. Aber, Sophie, es gab ja trotzdem eine Nachricht, die die Investoren wirklich bewegt hat. Fiat Chrysler will mit dem französischen Autohersteller Renault verschmelzen. Bitte erzähl uns was über die Hintergründe.
Es geht natürlich ums Kostensparen. Schätzungsweise 5,5 Milliarden Dollar im Jahr. Die Unternehmen in der Branche sind ordentlich unter Druck und die Margen, die müssen jetzt einfach dringend wachsen. Aber Werke sollen wohl nicht geschlossen werden. Und das ist ein wichtiger Faktor für die französische Regierung, um diesem Deal zuzustimmen. Denn sie haben ein Wörtchen mitzureden, weil sie eben einen großen Anteil an Renault besitzen. Aber was mindestens genauso ausschlaggebend ist, ist die Zukunft von Autos, die Entwicklung von selbstfahrenden und von elektrischen Autos. Und die Autobauer müssen natürlich umdenken und nicht nur, um mit den anderen mitzuhalten, sondern eben auch mit sozusagen Quereinsteigern wie Google oder Uber. Und während Fiat Chrysler den Einstieg in vor allem Elektrofahrzeuge ziemlich verpennt hat, ist Renault da mehr auf Zack, hat dafür aber keine große Bedeutung im amerikanischen Markt. Also das könnte eine ganz vielversprechende Partnerschaft werden, Gabor.
Und wie sehen die außerbörslichen Reaktionen aus?
Ja, deutlich positiv. Und das, obwohl die Börse ja zu war und hier auch viele im Urlaub sind übers lange Wochenende, sowohl Händler als auch Investoren. Und das bedeutet grundsätzlich geringes Volumen und im Zweifel eben auch größere Preisschwankungen. Aber es haben doch einige zugegriffen. Die Aktien von beiden Unternehmen, die sind deutlich geklettert mit jeweils mehr als 10%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich keine weitere Frau für den EZB-Rat findet. Dieses 25-köpfige Gremium, das über den Euro beschließt, sucht nämlich händeringend eine zweite Frau. Eine ist schon da und damit sich Nummer 2 auch noch findet, hat man jetzt die Bewerbungsfrist extra verlängert bis Mitte Juni. Und da ich ja weiß, dass unter meinen Hörerinnen unfassbar viele qualifizierte Frauen sind und vielleicht auch die eine Währungsexpertin, die jetzt gesucht wird, sage ich Ihnen einfach, wie es ist, dass könnte ihre Chance sein. Die Bezahlung ist top, die Aufgabe hochspannend und gesellschaftlich relevant allemal. Kurz gesagt, schreiben Sie entweder direkt an Mario Draghi oder aber per Mail an mich. Ich leite das dann direkt weiter. podcast@gaborsteingart.com.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Naja, dass der Chef von Huawei dem amerikanischen Präsidenten gezeigt hat, dass Chinesen nicht nur höflich lächeln können, sondern auch ordentlich austeilen. Der sonst nämlich so schweigsame Multimilliardär und Firmenpräsident Ren Zhengfei hat der Nachrichtenagentur Bloomberg ein wirklich launiges Interview gegeben. Huawei wurde zuletzt, wir erinnern uns, von den USA auf eine schwarze Liste gesetzt. US-Firmen dürfen nicht mit diesem chinesischen Giganten zusammenarbeiten. Geheimnisverrat, so der Verdacht. Aber der 74-jährige Zhengfei zeigt sich unbeeindruckt und poltert in bester Donald-Trump-Manier einfach los.
The US has never bought products from us. Even if the US wants to buy our products in the future, I may not sell to them. There's no need for a negotiation. I will ignore Trump. Then, with whom can he negotiate? If he calls me, I may not answer. But he doesn't even have my number. I see his tweets and I think it's laughable, because they're self-contradictory.
Zugleich spricht er sich dagegen aus, dass China Vergeltung übt und zur Strafe Apple zum Beispiel vom chinesischen Markt verbannt. Er macht es eben so, wie es in dem uralten chinesischen Klassiker Die Kunst des Krieges von Sun Tzu geschrieben steht. Wenn du einen Feind eingekreist hast, lass ihm einen Fluchtweg. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.